Hallo.
Ja, herzlich willkommen zum Live-Chat. Ich freue mich, dass ihr beiden uns jetzt hier ein Live-Chat mit uns zusammen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich weiß nicht, wie ihr anfangen wollt. Fragen sind jetzt noch keine im Chat. Oder ob ihr erst Stille machen wollt, also ganz, wie
Ja,
ihr
wenn man
möchtet.
Stille machen könnte, wäre das Beste. Aber ich würde sagen, tatsächlich ein paar Momente oder ein paar Minuten in Resonanz mit stillem Gewahrsein zu gehen, so wie wir das manchmal nennen, das fände ich schon ganz schön, ja. Somit, vielleicht brauchen wir nicht so lange wie sonst, aber das ist so die Einladung. Meistens beginnen wir unsere Treffen damit, ja. Und dann gibt es Raum für Gespräche, für Chats. Das ist ein Format, was für uns nicht ganz so vertraut ist mit den Chats. Aber ja, können wir gerne ausprobieren. Und ist ja auch schön, dass einige im Zoom-Meeting schon dabei sind. So, genau. Und dann würde ich aber sagen, lass uns erstmal einfach so formlos in Resonanz mit stillem Gewahrsein einfach sein, ja? Okay. Ah, nochmal herzlich willkommen zum Satsang. Ja. Genau, wir sind jetzt hier. Eigentlich hatten wir Padma und ich vor, hier zusammenzusitzen und gut ausgeleuchtet. Padma ist heute etwas schlecht ausgeleuchtet, aber ist ja auch da. Ist was sozusagen dazwischen gekommen. Mal ganz kurz sagen, weil mich ganz auch total freut. Ein Mitglied unserer Sangha hat heute eine Herz-OP gehabt, eine wirklich intensive Herzoperation, und Padma hat ihn begleitet, das schon mit vorgebahnt, mit hypnotherapeutischen Interventionen, und war auch sogar beim Aufwachen, warst du heute auch dabei, ne? Und ist insofern nicht in Hamburg, und ja, und ist schon mit 3 Stunden Schlaf und seit heute Morgen um 5 irgendwie im Krankenhaus gewesen. Es kann sein, dass du verabschiedest dich dann auch, wenn du, ne, wenn es dir zu viel wird oder, ne, du merkst, dass du Ruhe haben willst oder so. Aber die Freude, die gute Nachricht ist, ist wirklich durchgegangen durch die Operation, ist mit einem, und das ist vielleicht auch ein schönes spirituelles Thema schon, ist mit einem wunderbaren, ja, wunderbaren Gelassenheit tatsächlich in dieser herausfordernden Situation heute in den OP gegangen, so ganz schön, mit einer schönen Haltung, ja, mit der Haltung, ich weiß nicht, wie hat er das formuliert, willst du das? Ich finde es irgendwie so schön, deshalb. Keine Ahnung.
Ja, am schönsten sicher, wenn er das irgendwann selber erzählen kann. Und
Ja, genau.
das Wesentliche, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, war, dass er gesagt hat, es ist erfüllt. Also wenn er hat einfach auch so viel Unterstützung und so viel Liebe wirklich gespürt und empfangen und die Sangha um sich gefühlt, so quasi. Und ist auch wirklich einfach zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, das Leben ist erfüllt, es ist gut. Und wenn's das gewesen sein sollte, kann er in Frieden abschließen. So, und es war wirklich auch für seinen, ich glaube, das darf ich soweit sagen, ist ja immer noch anonymisiert genug, für seinen Bruder, der dabei war, auch wirklich spürbar, wie friedlich und satt das einfach war und erfüllt. Und während er wirklich auch gerne leben wollte und will und mit Sicherheit das auch die gute Nachricht ist, dass diese Kraft und diese Bereitwilligkeit auch zu leben sicherlich auch Teil dessen ist, was ihn jetzt die Schmerzen wird durchstehen lassen und diese OP hat durchstehen lassen. ja, war es gleichzeitig, bin ich überzeugt, auch genau dieser Gleichmut, diese Bereitwilligkeit zu sterben und die Bereitwilligkeit zu leben. Und genau darin irgendwie konnte sich alles öffnen und entspannen, dass diese echt schwere Herz-OP glatt gehen konnte.
Ja, also das ist eine persönliche Freude gerade bei uns, das, ja, und wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber es ist erstmal ja eine Erleichterung und auch schön, diese Gleichzeitigkeit, irgendwie bereit zu sein, zu sterben, wenn es sein muss, und das Leben wieder, vielleicht wenn es zurückkommt, ist auch wirklich auch voll zu leben, ja, das, und das ist gerade dadurch, dass wir diese Bereitwilligkeit auch haben, ist dann wieder das Maximum an Lebendigkeit auch möglich, ja. Und wir hoffen auch, dass er seinen Körper gut genießt und, ja, so in der Richtung. Also das ist eine ganz freudige Botschaft für uns in diesen herausfordernden Zeiten für ihn, so. Gut. Musste aber mal gesagt werden, kurz. Ja. Und wir sind aber auch hier und ja, wir können schauen, was dran ist. Ich meine, für mich persönlich ist es immer wieder so, einfach in die Stille zu sinken und vor dem verbalen Austausch einfach zu merken, wir können in Resonanz sein mit dem, was eigentlich keine Worte braucht. Das ist immer wieder ein Geschenk. Geschenk von Satsang, Geschenk von unserem gemeinsamen Hiersein. Und jeder trägt da auf eine Art in seinem Interesse an dieser tieferen Wahrheit zu diesem Feld dazu bei. Das ist das erleichtert. Ja. Das ist in Resonanz damit zu sein. Still, ohne Worte. Und das darf auch weiter da sein. Selbst über diese eigentlicher virtuellen Räume irgendwie. Ist auch unsere Erfahrung in unseren Seminaren, die meisten bieten wir ja hybrid an, dass das trotzdem auch wirken kann. In dem Sinne, dass sich diese tiefere Wirklichkeit auch da, selbst über diese Kanäle irgendwie, dass wir uns gegenseitig daran unterstützen können, anstecken können. Ja. Und ja, für dieses Format können wir auch schauen. Wenn Fragen auftauchen, Themen, wie gesagt, jetzt ist der YouTube-Chat, genau, da ist ja auch Devaseto ist, nur du schaust auf den Chat, wenn da Fragen sind, dann können wir die mit reinnehmen. Oder eben hier im Zoom könnt ihr ja eure Kamera einschalten, wenn was gesagt werden will.
Ja, Corinna und Yvonne, die machen das im Chat, also lesen auch die Fragen vor. Ich weiß jetzt nicht genau wer.
Ja. Also es steht schon ein Kommentar, wenn ihr den schon hören wollt.
Ja, gerne, ja.
Also, hallo ihr beiden. Beim Erleuchtungskongress habt ihr davon gesprochen, den Raum um einen herum zu spüren. Ich selbst nehme diese Ausdehnung und dieses Einssein mit dem Raum um mich herum sehr oft wahr und ich fände es super spannend, Näheres dazu zu erfahren. Danke und alles Gute.
Ja, genau, Padma, wenn du...
Nee, fang mal an.
Ich finde das auch, hat er gesagt, geschrieben, super spannend. Oder was hat er geschrieben? Oder, ja, genau. Super spannend. Gibt es einen Namen dazu?
Leider nicht.
Nee, okay, egal. Aber tatsächlich, das finde ich tatsächlich auch super spannend. Und auch
super entspannt.
Und entspannend, ja. Aber wir könnten eigentlich sozusagen in der Art und Weise, wie wir sprechen, gibt es sozusagen also auch dieses Phänomen der Resonanz, wie wir das gerne benennen, ja, mit tieferer Wahrheit. Ja. Man könnte ja sagen, auf der einen Seite ist das, was wir sind als Gewahrsein, als stilles Gewahrsein, eigentlich was Unfassbares. Eigentlich etwas, was, ja, nicht mal irgendwelche Eigenschaften hat, sondern einfach pure Präsenz, ja, reines Bewusstsein ist, sogar auf der tiefsten Ebene sowas wie eigenschaftslos und gar nicht fassbar und nicht mal spürbar, weil selbst spüren sind ja auch erstmal Objekte, die wir empfinden. Also wenn wir unseren Körper spüren zumindest, dann sind das Empfindungen, die wir wahrnehmen. Aber die werden halt eigentlich dann auch wahrgenommen von dem, was wir wirklich sind. Und das ist in dem Sinne auch nicht mehr spürbar. Es ist kein Gefühl, es ist auch kein Gedanke. Es ist ja letztendlich so etwas wie ja diese typischen Advaita-Begriffe wie Leere oder Neti Neti, ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Das ist eher sowas etwas ganz Unfassbares. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir wirklich in lebendiger Erfahrung dessen sind, dann gibt es diese Resonanzphänomene, dass auch unser Organismus da wie sich einschwingt. Ja? Weil wir sind beides. Wir sind unser Organismus und wir sind das, was darüber hinausgeht. Diese formlose, das formlose Sein, das auch wiederum alles ist. Ja? Aber wenn unser Körper in Resonanz, unser Organismus damit in Resonanz ist, dann gibt es so verschiedene Effekte oft, ja. Ein Effekt ist einfach eine grundlegende körperliche Entspannung auch, dass diese übermäßigen Ich-Anteile, die übermäßig Spannung auch in unserem Geist haben, aber auch in unserem Körper dann zu übermäßiger Anspannung führen, dass da so eine Resonanzeffekt von natürlicher Entspannung gibt und einem natürlichen Wohlgefühl im Körper auch. Das wäre ein Element. Und dieses Raumelement in einem Erlebensmuster, das finde ich auch wirklich super spannend. Seit einigen Jahren gehen wir da sozusagen auch weisen darauf hin, dass es auch da einen Effekt gibt, im Sinne von, wie wir uns gerade räumlich erleben. Und das beste Beispiel im Kontrast ist zum Beispiel, wenn wir in Angst gefangen sind oder wenn jetzt irgendwas in uns mal, könnt ihr auch vielleicht ein bisschen mitspüren, wenn ihr merkt, dass irgendetwas in euch mal Angst auslösen würde, aus welchem Grund auch immer, ja, dann ist das oft auch, Angst kommt auch vom Wortstand her, von Enge, ja, und oft auch eine Zusammenziehung, dass wir auf einmal vielleicht gar nicht mehr unseren ganzen Körper spüren, sondern vielleicht nur Angst ist vielleicht im Brustkorb irgendwie oder in den Armen eine Energie oder so. Auf jeden Fall ist das schon oft enger als ein normales Körperbewusstsein, so. Und wenn sich dann aber Resonanzphänomene mit tieferer Wahrheit einstellen, dann wird das oft so erlebt, dass Menschen merken, oh, da ist ja noch was anderes. Da ist ja auch irgendwie eine Weite. Entweder eine Weite um meinen Körper herum oder eine Weite, es kann schon sein, dass wir auch die so eine Art Weite auch schon im Körper spüren. Ja, dass er sich irgendwie anders anfühlt, jedenfalls nicht so eng zusammengezogen, sondern irgendwie eher durchlässig weit. Und eben gerade dieses so, ja, man könnte schon sagen, transzendente Weite, dass wir um uns auch irgendwie fast so wie Raumfühler ausstrecken könnten in das, was um uns herum weit ist. Oder man könnte sagen, einfach diese Idee in unserem Verstand, der sagt, ich bin nur diese Form und nicht alles andere, dass, wenn das verschwindet, dann wird irgendwie dieses Formlose oft als eine Art von Weite, Weiträumigkeit, Ausdehnung spürbar. Und das finden wir ein spannendes Element und auch dadurch uns selber einzuladen, ja, gerade in solchen engen Momenten, da wo es eng wird, ja, wieder neugierig zu sein, ist da nicht noch was anderes, ist da nicht noch mehr. Und auch erstmal über das Raum erleben, das vielleicht so neugierig nachzuspüren und dadurch auch die Identifikation, die vielleicht manchmal wieder eintritt mit Körper und mein Körper und ich muss überleben, sozusagen wie, ja, zu entspannen. Und dass sich dann wieder mehr sowas wie eine natürliche Weiträumigkeit einstellt. So. In der Richtung. Und da können wir, würde ich sagen, uns selbst neugierig machen. Diese Dimension auch auf diese Art und Weise wieder, ja, uns dafür zu öffnen. Ja, auch Öffnung ist natürlich auch, ja. Öffnung ist nicht, ich öffne mich so, sondern wenn ich mich öffne, dann ist es auch so eine Art von, oh, da ist noch mehr da. Mehr Raum.
Bis hin zu Grenzenlosigkeit, beziehungsweise je mehr wir diesen Raum um uns herum erspüren können und erahnen können, ah, da ist alles gut, kann sich auch dieser vermeintliche Innenraum dem auch öffnen und da hinein entspannen und lösen und auf die Weise auch da diese Grenzenlosigkeit als lösend und wohltuend erlebt werden.
Und oft ist es dann sogar, dass dieser innere Körperraum und der äußere Raum dann auch, dass wir auch merken, oh, da gibt's ja auch nicht mal eine Trennung, ja. Da können wir dann vielleicht manchmal gar nicht sagen, wo ist denn jetzt innen und wo ist außen. Und natürlich ist das eigentlich auch pure Non-Dualität, wenn innen und außen irgendwie, ja, man könnte sagen, verschmelzen oder wir einfach merken, diese Trennung ist ja eigentlich gar nicht da, ja, so.
Und das ist dann oft ein Erleben von Freiheit einfach, von Befreiung von diesen Verengungen, von diesen Einschränkungen, von diesen leidvollen Identitäten. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das weiter zu erforschen und zu erkunden. Und wirklich, wir laden immer wieder am liebsten ein zu lebendiger eigener Erforschung. Es ist, wir lieben das, darüber zu sprechen, aber wir lieben es eigentlich sogar noch viel mehr, darüber in lebendigem Kontakt und Austausch zu sein. Deshalb mal gucken, wie das per Chat geht. Aber
genau.
Was uns am meisten interessiert, ist natürlich eure Erfahrung.
Und vielleicht nur als kleine Erfahrungsanregung, nur mal so. Es ist eine, über eine Vorstellung, aber, also eine leibliche Vorstellung, aber vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Wir sagen oft so, wie wäre es, die Raumfühler auszustrecken, ja? Also jetzt mal in einem bisschen humorigen Bild, aber wenn ihr eine Schnecke wärt und ihr würdet ihr einen Fühler so in die eine Richtung ausstrecken können, ne, so wie die Schnecken das machen, vielleicht sogar langsam und dann mal in die andere Richtung, ja? Und merken, ah, rechts und links, vorne und hinten, oben und unten, ist einfach noch viel mehr da als die Körperform. Ja.
Und oft ist allein das dann schon so eine Erleichterung, ja, gerade wenn sich hier drinnen leidvoll anfühlt, zu merken, ah, da drumherum gibt's noch was, das hat kein Problem damit.
Ich weiß nicht, ob es eine Reaktion im Chat gibt, falls es so kurze Rückfragen gibt, könnt ihr auch gerne oder kurze Nachfragen auch. Sag gerne Bescheid, Yvonne, oder? Und tatsächlich, ich sag das mal, ich mache immer, jetzt mache ich mal, wir machen ja nicht allzu oft Werbung, aber wir haben ja tatsächlich sozusagen, wir entwickeln gerade, oder der ist eigentlich schon im Stehen, muss nur noch der Kurs dazu gemacht werden, den Free-Prozess sozusagen, das ist ein 4 Schritte Selbsterforschungsprozess, ich weiß nicht, ob man hier diese Schritte sehen kann. Ich will es nur ganz kurz sagen, da nehmen wir halt auch dieses Raumerleben tatsächlich auch mit rein, dass wir sozusagen ja das mitnehmen, um zum Beispiel leidvolle Problemmuster, die oft erstmal eine Verengung sind und bestimmte Räume auch nehmen, auch Gestalten einnehmen manchmal, sozusagen wie ein innerer Anteil von mir, ein ängstlicher Anteil von mir, der könnte eine Gestalt haben. Ja. Und damit kann man spielen. Wo im Raum lasse ich den auftauchen? Und kann ich immer noch eine Verbindung zu einem größeren Raumbewusstsein haben? Und wenn das möglich ist, dann kann das so eine sehr integrative Wirkung haben für vieles leidvolles Erleben. Und dann im Raum löst sich im Prinzip dann das leidvolle, verengte Erleben dann oft sehr natürlich von alleine auf. Ja.
Allein schon dadurch, dass wir wieder Zugang zu einem Bewusstsein dessen finden können, dass da noch Raum drumherum ist, ist es schon nicht mehr so eng, ist das keine so eingeschränkte Perspektive mehr. Und das kann das ganze Erleben schon lösen. Ja, und erst recht natürlich, wenn wir dann nicht mehr uns eingeengt fühlen auf das problematische Erleben damit, sondern wieder mehr Zugang zu dieser Freiheit des Raumes auch haben, zu dieser Unbeschwertheit des Raumes, umso mehr Kapazität ist da, dann mit dem umzugehen, was da tatsächlich dann ganz nebenbei auch noch im Raum sein darf. Das darf auch seinen Raum haben. Aber das ist für Raumbewusstsein an sich auch kein Problem. Raum kann sehr großzügig sein. Und das wiederum kann auch schon eine heilsame, lösende, integrierende Qualität haben.
Und in den Traditionen wird das manchmal auch gefunden. Ja, es gibt so eine, ich weiß nicht von welchem Zen-Meister, keine Ahnung, und ob das jetzt das Wörtliche ist, glaube ich schon, aber ich weiß nicht von welchem Zen-Meister, der gefragt wurde, was ist Erleuchtung, was ist Freiheit? Und dann seine Antwort war einfach offene Weite. Einfach offene Weite. Spricht auch das Raumerleben an. Das spricht die Einfachheit davon an, einfach, ne? Raum, in dem alles auftaucht, wieder vergeht. Und der auf eine Art dann bleibt. Und dann ist es ja auch nicht mal mehr Raum, ja? Manchmal ist es wie, selbst das Raum zu nennen, ist ja wieder auch schnell in den dualistischen, als wenn es Raum gibt und etwas noch was nicht Raum ist. Ja? In Wirklichkeit ist es natürlich auch diese Trennung nicht wirklich. Und in unseren Sprachmustern finden wir das auch wieder, solche erleichternden Sätze wie alles darf Raum haben. Ja. Das ist vielleicht auch noch eine Ergänzung, dann können wir gucken, ob es noch andere Fragen gibt. Auch für unser emotionales Erleben ist das auch wie sehr wohltuend, weil dann kann wirklich auch alles Raum haben, dass auch selbst das, was wir vielleicht manchmal ablehnen und dann gar nicht haben wollen. Ja. Es gibt ja auch den Begriff Herzensweite. Ja. Wenn ich ein weites Herz habe, dann kann da wirklich auch alles drin auftauchen. Selbst diese menschlichen Anteile, die wir manchmal nicht wollen, Schmerz, eine Enttäuschung, Traurigkeit, Wut und all das, das wissen ja die meisten von euch auch, dass uns das wichtig ist, auch diese Dimension mit reinzunehmen, auch unser menschliches Erleben. Weil das transzendente Raumbewusstsein, das ist auf eine Art nicht menschlich, das ist übermenschlich. Ne? Aber es hat eben auch den Raum, alles Menschliche mit reinzunehmen sozusagen. Oder es ist ja eigentlich schon da, nur es braucht dann nicht verleugnet werden oder nicht übersprungen werden.
Also eine weitere Frage steht da jetzt gerade nicht, aber was mir einfällt oder also eine Frage habe ich, also wenn jetzt der Körper stirbt, ist der Raum immer noch da?
Das ist eine Frage oder eine Aussage?
Ja, das ist ja eine Frage. Also
ja.
Das ist die gute Nachricht, und das ist wahrscheinlich, was du auch entdeckt hast auf eine Weise oder zumindest erahnst, sonst würdest du das nicht fragen. Ja, wahrscheinlich, wenn du es nicht irgendwie schon erahnen oder erspüren würdest, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, die Frage zu stellen, würde ich mal so vermuten. Und das ist auch Teil dessen, jetzt kommen wir doch wieder zurück auf denjenigen, über den wir anfangs gesprochen haben, über den wir eigentlich gar nicht viel sprechen wollen, sondern ihn hoffentlich lieber irgendwann selber sprechen hören werden. Aber genau das, würde ich sagen, ist Teil dessen, diese Entdeckung und ein wesentlicher Teil dieser spirituellen Erforschung und Botschaft sozusagen, ja, dass wir entdecken können, was bleibt. Und das ist das, was wir als Raum bezeichnen können, ja. Wie Thorsten eben ansprach, tatsächlich könnten wir sogar sagen, ja, es ist dann auch wiederum gleichzeitig Nichtraum. Und es ist auch Nichtraum im Sinne von auch jenseits von Raum und Zeit. Was bleibt, wenn selbst Raum und Zeit verschwinden?
Ja. So wie im Tiefschlaf, ja. Das ist ja oft das Beispiel, was man nehmen kann und dem man fast wirklich auch nachspüren kann, ja, wie wenn Yvonne, wenn du abends einschläfst, ja, und du weißt noch, du liegst in deinem Bett und vielleicht liegst du alleine oder ist es jemand neben dir, egal, ja, und du weißt noch, in welcher Wohnung du und welcher Stadt du wohnst und vielleicht auch die Zeit, ja, und dann, ja, wenn dann der Schlaf kommt und der Tiefschlaf, was ist dann, ja, was ist dann noch da? Die meisten Menschen, oder ja, vielleicht, also du kannst ja auch sogar sprechen hier in einem Zoom-Meet, ist ja nicht nur ein Chat, ja. Was würdest du sagen? Was ist deine Erfahrung von Tiefschlaf?
Also jetzt ist ja gerade Freude irgendwie so schön.
Freude.
Aha. Ja, das ja Freude, was dann ist, also irgendwie gerade.
Ja.
Ja, wir lieben das, und das ist eine totale Erleichterung. Es ist, als ob alles sich in diese Weite, die dann bleibt, zurück nach Hause lösen kann, geradezu.
Und, ich meine, kannst du ja für dich checken oder hier für euch, weil es ist, nur, würde ich sagen, eine universelle Erfahrung für jedes menschliche Bewusstsein zumindest. Ja, wenn du in den Tiefschlaf fällst, dann ist da eigentlich kein Raum. Ja, du weißt nicht, wo du bist, du weißt auch nichts mehr über deinen Körper, du vergisst deinen Körper und das ist so gut, gerade wenn dein Körper gerade schmerzt oder sowas überwiegend oder so, dann ist es ja doch so wunderbar, dass man den ganzen Körper vergisst, ja, und der Schmerz verschwindet, ja. Du weißt auch nicht mehr, du siehst nichts mehr, ja, du hörst nichts mehr, Sinneserfahrungen verschwinden und auch Zeitgefühl hast du letztendlich auch nicht, ja. Das heißt, alles verschwindet und vielleicht, was du so ansprichst oder was vielleicht in Resonanz geht bei mir gerade, ist vielleicht so eine subtile Seligkeit, die im Tiefschlaf auch erfahren wird, ja. Manchmal ist es fast was Freudiges. Bei mir würde ich so gar nicht so sagen, dass es so was Freudiges unbedingt ist, sondern eher, für mich wäre der Begriff selig irgendwie eher der passende, aber das hat auch unterschiedliche Qualitäten. Oder zumindest, wenn wir damit in Resonanz gehen, kann es da eine Freude geben über diese Abwesenheit, ja, auch. Und ich meine, das ist eigentlich ein sehr praktisches Beispiel, dass obwohl Körper verschwindet, Sinne verschwinden, Denken verschwindet, ich sowieso nicht da. Und irgendwie ist da doch etwas, was zumindest davon weiß. Wir können natürlich nur jetzt sprechen im Wachzustand darüber, ja. Im Tiefschlaf können wir nicht darüber sprechen. Und trotzdem gibt's da irgendwie sowas wie, ah, da ist etwas, was bleibt. Und dann ist die Frage, ja. Nach meiner Erfahrung, wenn ich da hineinsinke, dann würde ich sagen, es fühlt sich sogar so an, dass selbst wenn der physische Tod hier eintrifft und dieser Körper von den Maden zerfressen wird, oder wenn ich den, sagen wir so, wenn ich ihn nicht mehr erlebe, dass dieses andere Gewahrsein, was bleibt, auf eine Art todlos ist, ja. Auch weil es nicht mal geboren wurde, sondern weil es wie der Hintergrund von allem ist. Aber ich finde, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht nur zu einem tröstenden Konzept machen, weil die Frage ist, ob es dann so ist, wenn alles verschwindet. Und ob wir vielleicht in der Neugier bleiben können, und das ist eine Art von Todesvorbereitung. Okay, vielleicht ist alles zu Ende. Und was dann? Die Mystiker sagen, und da würde ich sagen, das ist auch meine Erfahrung, ja, das, was da ist, was jetzt auch gerade alles wahrnimmt und was im Tiefschlaf noch da ist, ist irgendwie auf eine Art immer da. War sogar, wenn wir bis zurückgehen vor den Urknall, bevor Raum und Zeit überhaupt vor 14 Milliarden Jahren, wenn wir das so sehen wollen, entstanden ist. Vielleicht können wir dann sogar sagen, ich bin. Sogar vor Entstehung von Raum und Zeit. Dass ich bin. Also nicht als kleine Ich bin. Ne? Das ist natürlich nicht da. Das braucht irgendwie erstmal 9 Milliarden Jahre, bis ich so ungefähr, noch länger, bis ich sowas formte, ja. Und trotzdem gibt es so eine Ahnung. Da ist etwas vor all dem Entstehen und Vergehen und nach dem Vergehen.
Eine weitere Frage im Chat von Martina. Könnt ihr diesen Raum immer wahrnehmen? Oder ist das auch nur eine Erscheinung im Traum?
Ach, im Traum ist ja auch Raum, ne? Du hast nur einen Tee dabei. Passt irgendwie. Ja, das ist die Frage, wer ist hier gemeint mit, wer kann was wahrnehmen, ja? Wenn ich dahin gehe und sage, ich meine mit diesem Ich, gehe ich in die Richtung von meiner persönlichen Identität, nö, die kann ich nicht die ganze Zeit wahrnehmen. Die ist manchmal mit anderen Sachen beschäftigt. Ja?
Und trotzdem kann sie es immer wahrnehmen, im Sinne von, sie kann in jedem Moment innehalten, sich von allem anderen abwenden und feststellen, ah, immer noch da.
Ja, in dem Sinne könnte man das sagen, es ist immer diese Möglichkeit auch wieder so. Aber wenn ich zurückverfolge zu, wer bin ich wirklich, dann ist es auch nicht mal so, dass das den Raum wahrnehmen kann, sondern dass das dieses Raumhafte ist. Und das ist immer da. Dem ist es sogar egal, ob mein kleines Ich gerade den Raum wahrnehmen kann oder nicht. Das wartet nur mit, das ist jetzt ein bisschen humorisch, ja. Das wartet einfach immer nur, nimmt da wieder mal den Raum wahr und dann, wenn er mal wieder den Raum wahrnimmt, dann sagt, ah, hallihallo. Jetzt schenke ich dir noch ein bisschen mehr Weiträumigkeit. Das ist jetzt ein bisschen. Aber es ist so spannend. Wir müssen Sprache wirklich auch mal können, Sprache immer wieder ganz genau, müssen genau schauen, wenn wir den Ich-Gedanken wahrnehmen und wer nimmt was wahr, wohin führt uns das, ne? Jeweils.
Und das ist tricky, ja, im Sinne von, also wie Thorsten ja auch schon sagte, da zwischen ich und ich zu unterscheiden, was wiederum auch eine absurde Unterscheidung werden kann auf eine Weise. Aber ja, innerhalb der begrenzten Erscheinung von Raum und Zeit und einem Ich, was sich durch Raum und Zeit bewegt, da taucht alles Mögliche auf und verschwindet wieder. Und da gibt es immer wieder diese gesegneten Momente von, ah, oh, alles löst sich in Weiträumigkeit. Und damit ist es dann auf eine Weise auch verbunden, oder? Ja, löst sich diese getrennte Identität zurück in den Raum. Und diese getrennte, vermeintlich getrennte Identität, die kann nicht dauernd diesen Raum wahrnehmen, sondern eben, sonst würde sie wahrscheinlich gar nicht sich als eine getrennte Erscheinung erleben, auf eine Weise, ja? Oder eben, dann ist es immer noch was, dann ist es tatsächlich was, was ein Phänomen ist oder eine Erfahrung, die kommt und geht. Und das ist auch gut so. Und das ist sinnvoll, dass wir das nicht idealisieren als so ein Anspruch oder gar so eine Messlatte von, oh, das müsste jetzt immer da sein oder ich dürfte jetzt nur noch Raum wahrnehmen oder, ja. Es ist sehr sinnvoll, dass der Körper sich dann auch wieder in Raum und Zeit und in den Sinnen und als begrenzt wahrnehmen kann. Und auch sehr sinnvoll zu wissen, dass wir jederzeit überprüfen können, dass das, was wirklich bleibt, immer noch wirklich bleibt. Und dass dieses vermeintlich getrennte Ich in Wirklichkeit davon nicht getrennt ist.
Und dann gibt es vielleicht eine Gleichzeitigkeit, wie, ja, da ist das, was immer da ist. Und da ist diese vergängliche Form, die davon nicht mal unterschieden ist. Aber ja, ich würde sagen, das würde ich nochmal unterstützen. Es gibt so viele spirituelle Ansprüche und so spirituelle Ideale, wie ne, dass wir zum Beispiel immer in Liebe sein müssten, immer in Weiträumigkeit gegründet sein müssten. Ne? Und das macht es oft schwieriger, weil das ist ein Anspruch unseres Ichs, ja, das denkt. Ich müsste doch immer so und so sein oder immer die und die Erfahrung machen. Das kann eher noch verengen, als zu sagen, okay, auch das muss nicht immer in dieser Intensität und Perfektion wahrgenommen werden. Ja. Und da ist sogar eine größere Gelassenheit drin. Mich erinnert das ein bisschen an das Zitat von Papaji Shipunjali, den wir gern zitieren, ja, der immer gesagt hat, einem Jani ist es sogar egal, ob er gerade identifiziert ist oder nicht. Was so ein bisschen das anspricht. Ja, Jhana, das höchste Wissen ist da, aber es hat nicht mal den Anspruch, dass das Identifikation nicht wieder auftauchen kann. Da gibt es eine größere Gelassenheit. Und dann darf das auftauchen und dann, wer weiß, vielleicht sind wir uns zu einem Pareto-Optimum, 80% oder sowas, ja, so ein bisschen aus dem Begriff aus der Wirtschaft eigentlich eher, dieser tiefen Wahrheit bewusst, vielleicht sogar 90%, 95%. Aber ich würde nie auf 100% gehen wollen. Das ist zu anstrengend.
Außer, dass das, was schon immer da ist, schon immer 100% ist. Und die Wahrnehmung dessen kann kommen und gehen.
Ich wollte noch mal zum Tiefschlaf was fragen. Kann sein, dass meine Internetverbindung nicht so gut ist.
Bisher ist es sehr gut,
finde ich. Okay. Und zwar ist das ja für die meisten Menschen ein unbewusstes Nicht-Ereignis. Also man kann erst im Nachhinein was darüber sagen. Aber wie ist das bei den sogenannten Erwachten? Ist dann trotzdem noch eine gewisse Bewusstheit da, auch im Tiefschlaf? Oder ist das bei euch auch so ein vollkommenes Wegsein dann?
Auch hier wieder, was ist die Bewusstheit, die dann da wäre? Ja, wenn da eine Bewusstheit wäre, die sagen könnte, ich bin jetzt im Tiefschlaf, dann wäre das ein Gedanke, der auftauchen würde. Dann wäre das kein Tiefschlaf. Und das ist so tricky. Ich bin da, also wenn du mich fragst, würde ich sagen, ich bin da im Tiefschlaf, aber ich bin überhaupt nicht da als eine Persönlichkeit, die sich des Tiefschlafes bewusst ist und jetzt sagen, ach, jetzt weiß ich, aha, Tiefschlaf. Hm? Für mich nicht. Hm? Manche sagen, dass sie das so erleben. Dürfen sie auch sagen und vielleicht erleben sie es so. Ne? Ich würde eher sagen, es ist wie das total Transpersonale, das ist im Tiefschlaf da und das bin ich. Ne? Aber es muss nicht unbedingt, ja, das ist eine andere Art von Dasein als ein persönliches Dasein, was sagen könnte. Jetzt erlebe ich Tiefschlaf.
Hm. Insofern das ist wahrscheinlich eine verrückte Frage, weil man kann
naja, nicht mit einer Frage
darüber sprechen, weil es ist ja dann niemand mehr da, der einschläft und aufwacht, aber es ist ja ohnehin niemand da, der einschläft und aufwacht.
Ja, das stimmt. Das ist auch gut formuliert. Besser als ich. Ja.
Ja, so lange geht das immer noch.
Ja, das ist natürlich.
Versucht sich das vorzustellen.
Ja, es ist so wie alle Fragen eigentlich. Wir versuchen ja irgendwie zu begreifen und ja, müssen dann manchmal einfach wieder lachen. Das ist eigentlich alles auch nicht wirklich, wirklich begreifbar ist. So. Aber es ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ja.
Und ich glaube, was eine zusätzliche Verwirrung reinbringt in solche Fragen, ist dieses so, warte mal, wer ist dann erwacht? So, ja, das ist ja auch schon so eine witzige Idee, so dass dann irgendjemand sich für erwacht halten könnte. Ja, genau.
Ich glaube, man kommt da ganz schwer drüber weg, über dieses, dass da ja keiner ist, weil der Gedanke ja schon daraus geboren ist, aus diesem Ich-Gefühl. Mhm. Ne? Und das zu fragen, also es ist einfach nicht
vorstellbar. Ja, und es ist einfach so eine starke Gewohnheit des Denkens, dann Identitäten zu bilden. Ja. Und dann sie wieder loswerden zu wollen.
Genau.
Ja, deshalb sollten wir sehr, finde ich, sehr achtsam oder vorsichtig damit sein, Erleuchtung und Erwachen als eine persönliche Eigenschaft irgendwie festzumachen und zu sagen, jemand ist jetzt erleuchtet und jemand ist erwacht. Und das bedeutet, dass er immer erleuchtet ist und immer erwacht ist oder irgendwie, dass das also eine feststehende Eigenschaft wäre. Das ist nicht unser Verständnis. Ne? Unser Verständnis ist eher sowas wie, wir können durchleuchtet sein und wir können in einem Moment sehr durchleuchtet sein für diese transzendente Dimension, für die Wahrheit, die kann durch uns durchleuchten und vielleicht leuchtet sie zu ganz vielen Teilen auch in unserem Leben durch. Aber zu sagen, eine Person wäre erwacht und erleuchtet und das alles, was sie tut und wie sie lebt, ist erwacht und erleuchtet, dann wäre es wieder eine Eigenschaft einer Person. Aber es geht ja darum, dass gerade etwas anderes durchscheint durch die Person, das Unpersönliche durch die Person. Ja, insofern bin ich ziemlich skeptisch damit, wenn der Begriff so verwendet wird, dass jemand als erleuchtet oder erwacht sich selbst oder andere bezeichnet. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Und das ist eine Gratwanderung, weil natürlich gibt es einen Unterschied, ob jemand wirklich auch tiefe Einblicke und ein gegründetes Leben hat in Erwachen. Das ist ein Unterschied. Insofern sollte es manchmal doch verwenden und sagen, Mensch, diese Person ist aber wirklich, wirklich wirkt sehr erwacht und ihr Leben ist irgendwie eine Ausstrahlung auch davon. Das ist, sollten wir auch nicht ganz wegtun, ja.
Ja. Ja, und selbst das schöne Papaji-Zitat, was du vorhin brachtest, ja, ein Jani interessiert es manchmal nicht mal, ob er gerade erwacht ist oder ob er gerade identifiziert ist oder nicht. Ja, auch das kann wieder so missbraucht werden geradezu, als so, ja, ist doch egal, dann agiere ich einfach aus, was ich gerade will. So, das ist es auch nicht.
Das ist schon. Das ist so paradox, ne? Ja, so ein Zitat, weil wir einfach Ramana auch so leben, ja, so lieben. Ja, finde ich eines der schönsten Zitate, wo Ramana gefragt wird, was ist denn der Unterschied zwischen einem Jani und einem Ajani? Also Jani, der Weise, der Erwachte, und Ajani, der noch nicht Erwachte sozusagen. Und Ramanas Antwort war, der Ajani glaubt, dass es einen Unterschied gibt. Hm? Was ist der Unterschied zwischen einem Jani und einem Ajani? Der Ajani glaubt, dass es einen Unterschied gibt. Was für eine geniale Antwort. Ja? Er macht in einem Satz, sagt er, es gibt einen Unterschied. Und er sagt, es ist der Unterschied, dass man daran glaubt, dass der Erwachte sozusagen die Unterschiede wieder weglässt. Ach, was soll man dazu sagen? Ja. Aber das ist das, was, wenn das den Mind manchmal sprengt und dann, ne? Was ist dann da?
Erlaubt, in diese Weiträumigkeit zurückzufinden, heraus aus diesem eng begrenzten Ich mich meins und ich weiß und ich hab's. Und eigentlich lieben wir das, diese Momente von, eigentlich unfassbar.
Wo es kein Nachdenken mehr braucht über Erwachen oder nicht Erwachen.
Martina schreibt weiter. Danke, alles gut nachvollziehbar und auch erlebbar.
Freut uns.
Ja, schön. Ja, ich würde sagen, dann gehst du in Resonanz mit deiner, ja, mit deiner oder unserer aller Wahrheit, ja. Ja, schön, euch hier zu begegnen, auch im Zoom. Tatsächlich muss ich sagen, ja, ich habe ja den YouTube-Kanal auch noch parallel laufen, immerhin 38 Zuschauer. Schade, dass ich euch nicht sehen kann. Ein Sichtkontakt auch einfach nochmal schöner, aber auch schön. So. Dieses Feld kann sich halt auch dahin ausdehnen. Aber auch schön, euch zu sehen auch. Gentano, hallo.
Ja, auch lange nicht gesehen. Doch, stimmt ja, in Hamburg, beim Erleuchtungskongress in Hamburg haben wir dich ja nach Jahren auch mal wieder gesehen.
Ja, ja.
Ja, und danke auch nochmal ganz persönlichen Dank kurz nur an einige sozusagen Leute, die mit uns vertraut sind. Manchmal nennen wir das Sangha, manchmal nennen wir es auch nicht Sangha, weil, ne, manchmal ja, manchmal nein. Aber auch danke für die Unterstützung für die Person, die heute die OP hatte. Da war es wirklich eine sehr liebevolle Resonanz von euch, die das mitbekommen haben, die Person kennen. Und auch praktische Unterstützung von Vorrat Padma. Gefahren, persönlicher Chauffeur. Ich glaube, viermal bist du hin und her, ne, oder was? Gut, ja, danke.
Jedes Mal steht noch aus, hoffentlich morgen, denn die Bahn scheint nicht zu fahren. Insofern erst recht, danke schon mal im Voraus. Wie sich das alles fügt.
Und wir können auch noch gucken, falls es Fragen gibt, ne?
Glaubt ihr, dass so körperliche Einschränkungen immer irgendwie einen spirituellen Hintergrund haben und auch rein spirituell dann irgendwie eingerenkt werden können? Oder kann es auch ganz schlicht und einfach körperlicher Missstand sein?
Letzteres. Mhm. Und ne, das ist so ein typisches Phänomen, was wir manchmal in so einer spirituellen Szene manchmal haben. Auf der einen Seite ist es ja wirklich toll, unser inneres Erleben auch zu erforschen und zu merken, ja, da gibt es meinetwegen verengende Glaubensmuster oder Identifikationsmuster, die sich durchaus auch körperlich auswirken können, bis zu sowas wie Behinderungen oder Einschränkungen oder somatische, psychosomatische Phänomene. Das wäre aber eine Einseitigkeit, Dinge nur so zu betrachten. Und das würde zu einem wahnsinnigen Schuldkomplex führen. Mhm. Ja, wie, oh, ich bin an allem schuld. Und wenn ich jetzt eine Krankheit habe oder mir den Fuß breche oder ausrutsche bei Glatteis, das bedeutet aber, dass ich wirklich nicht erwacht bin. Oder nicht,
dass ich Unglück suche oder sowas. Was,
ne? Oder dass ich Unglück suche, ja. Mhm. Da würde ich sagen, das wäre eher nicht so nützlich, ein Missverständnis. Und das ist auch in dem Sinne, denken wir auch oder haben oft so integrale Perspektiven. Das ist jetzt, wäre ein bisschen viel, das zu erklären, was das meint. Aber alleine da im integralen Modell nach Ken Wilber gibt es zum Beispiel diese 4 Quadranten, wo man das innerliche, individuelle, aber auch das äußerliche, also das messbare und auch veränderbare, aktiv veränderbare, äußere, individuelle. Das wäre zum Beispiel das einfach, dass der Körper zum Beispiel ein genetisches Muster hat, was ihn manchmal irgendwie was Einschränkungen mit sich bringt. Oder ein Unfall, ja, wenn du dir einen Arm, wenn du einen Arm verlierst, dann bist du natürlich auf eine Art behindert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du gerade identifiziert bist, sondern dass da einfach eine Einschränkung ist. Ne? So. Also da würde ich immer sagen, wenn man irgendwie so Ursachen oder so irgendwelche Betrachtungen macht, dann auch diesen anderen Quadranten mit reinnehmen. Auch das Äußerliche kann für sich stehen und muss nicht alles innerlich kausal zusammenhängen. Und dann gibt es noch diese anderen Quadranten, die sind dann kollektiv. Das heißt auch, in welche Systeme sind wir eingebunden? Ja? Und welche inneren Wertsysteme, wo das innerliche Kollektive und das äußerlich Kollektive ist, ja auch, da kannst du einen Unterschied machen, ob wir in einem Großraumbüro arbeiten, ja, oder ein Zimmer für uns haben. Ja? Und das können wir nicht unbedingt kompensieren. Selbst wenn wir noch so sehr, nehmen wir mal an, uns in innerer Stille gründen und Achtsamkeit und Deidentifikation, wenn es gerade äußere Lebensumstände gibt, die wirklich heftig sind oder die uns einfach nicht unserem Organismus entsprechen, dann ist es manchmal auch gut, dahin zu schauen und zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht mein Arbeitsplatz oder so, oder ich brauche was anderes. Ja?
Ja, vielleicht muss man auch manchmal respektieren, dass man die Ursache gar nicht kennen kann, ne? Weil man sucht ja immer. Mhm. Und es kann ja so komplex sein bis zu, weiß ich nicht, Handystrahlung oder was. Da bräuchte man ja einen Hellseher, um irgendwie an die Ursache zu kommen. Also
das stimmt auch.
Das ist auch schwierig zu akzeptieren. Selbst auf dem spirituellen Weg kann man nicht immer alles hell sehen. Man muss vielleicht damit leben, ja, dass man irgendwie was hat, ne? Ein Herzfehler oder was auch immer.
Ja, gerade so, wie wir sagen können, okay, es gibt psychosomatische Phänomene, es gibt auch somatopsychische Phänomene. Ja, und es kann sehr viel Sinn machen, das auseinanderdifferenzieren zu können. Und dann wiederum kann es sehr viel Sinn machen, dass das alles zusammenhängt. Mhm. Ja, und wir das gar nicht so genau unterscheiden können, sondern letztlich wir eher in dem Sinne auch gar nicht sagen können, was ist Ursache, was ist Wirkung, als dass es in beide Richtungen zusammenwirken kann. Ja, kann sein, dass dich auch ein körperliches Geschehen in deinem spirituellen Erleben beeinträchtigt. Oder es kann sogar sein, dass das genau die körperliche Beeinträchtigung die spirituelle Herausforderung zum Wachstum ist. Ja? Oder andersrum. Wie auch immer. Ja. Aber tatsächlich, wo das Stichwort Schuld fiel, ist mir wichtig, auch immer einzuhaken, möglichst, dass ich es echt wesentlich finde, zu unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. Und dass es in aller Regel konstruktiv werden kann, je mehr wir bereitwillig sind, verantwortlich, bewusst zu schauen, okay, und seien es noch so kleine Einflussfaktoren, was sind die Einflussfaktoren, für die ich Verantwortung übernehmen kann? Und da kann was sozusagen sich erweitern wiederum, ja, oder integrieren oder heiler werden in jeder Hinsicht, während Schuld in aller Regel eher ein sehr destruktiver Vorgang ist. Hm. Am allermeisten natürlich die Schuld, die wir irgendjemand anders zuweisen. Und das ist sowieso in aller Regel schon mal verkehrt, wenn du meinst, du könntest sagen, irgendjemand wäre aus irgendwelchen spirituellen oder psychischen Gründen ja selber schuld. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht einzusteigen in die Diskussion. Aber wenn wir anfangen zu schauen, okay, was ist vielleicht meine Verantwortung im Sinne von, was habe ich dazu beigetragen? Und sei es irgendwie eine kleine Unachtsamkeit, ja, dann wiederum uns nicht dafür fertig zu machen und nicht diesen 100% Anspruch zu haben, ich müsste jetzt immer achtsam sein, ja, dann sind wir ganz schnell auch wieder bei irgendwelchen Schuldgefühlen oder so. Aber ja, einfach zu schauen, okay, wie können wir es als weitere Wachstums-, in dem Sinne Heilungs-Integrationschancen nutzen. Und dann wieder können wir sagen, okay, ja, dann lass uns in allen Bereichen heilsam Wachstum, Integration einladen. Und wiederum nicht mit perfektionistischem, persönlichem Vollständigkeitsanspruch. Ja, auch da im Sinne von vergiss es. Welcher Körper ist bitte perfekt auf diesem Planeten? Ja, da kannst du noch so spirituell hochentwickelt sein und ja, irgendwas wird immer sein. Das gehört dazu. Und das ist dann wiederum Teil unserer spirituellen Herausforderung, damit klarzukommen.
Ich habe aber auch noch was anderes bei, also auch noch einen Aspekt von dir gehört, Corinna, im Sinne von, dass wir tatsächlich, wir können manchmal auf die Suche gehen nach Ursachen oder nach hilfreichen, ne, was hilft jetzt in bestimmten Situationen, aber du hattest auch angesprochen, dass manchmal, weil das Leben so komplex ist, dass wir es gar nicht wissen können, wo was herkommt, ja, so. Und das finde ich ist auch ein Aspekt, den wir auch mal wieder mit einbeziehen müssen, dass wir auch, ja, uns auch sozusagen hingeben können und sagen, okay, ich weiß nicht, warum ich jetzt eine psychische Schwierigkeit erlebe oder eine körperliche Einschränkung oder so, ja. Und es ist okay, ja. Ich muss es auch nicht in meinem Kopf rausfinden, sondern, und das ist vielleicht diese universale Akzeptanz, die es auch geben kann, wenn da eine Akzeptanz ist für eine Behinderung oder für eine Einschränkung, dann kann selbst damit auch Freiheit entdeckt werden. Ja. Wenn du damit in Frieden sein kannst, dass du körperlich eingeschränkt bist, dann ist es schon ganz anders, als wenn du damit im Kampf bist und denkst, du müsstest. Das ist dann durchaus auch wieder, man kann es alles in dem Sinne spirituell nutzen, auch als eine Art von Entdeckung von Freiheit mit den Lebensumständen, aber eben ja nicht so sehr in diesem schuldhaften oder monokausalen Sinnzusammenhänge. Aber auch das ist ziemlich weit verbreitet, so dass diese auch gerade sowas wie ich kann mir meine Welt manifestieren und dann, wenn sie nicht perfekt ist, oh, dann ist meine Schuld. Falsch manifestiert. Muss ich noch.
Weitere Frage da steht, sage ich noch mal kurz was dazu. Also in meinem Fall ist es Schilddrüse. Also ich habe starke Schilddrüsenunterfunktion und trotz Medikamenten und Spiritualität und allem, also es bessert sich nicht. Und ich ich tue mich schwer damit, das irgendwie zu akzeptieren, weil die Energie sehr runtergedrosselt ist und aber eigentlich gerne erlebt werden möchte. Ne? Mhm. Und dieses nicht auf die Ursache kommen können, ja, das ist schon irgendwie nervig. Also es muss jetzt keine Lösung her von euch, ne? Ich wollte nur sagen, warum ich auf dieses Thema jetzt gerade
komme. Ja, das ist gut, das zu machen.
Ja. Ja, schön, danke, dass du das so persönlich konkretisierst. Das macht es auch lebendiger, finde ich, und so nachvollziehbar, ja. Wie einerseits das so verständlich und auch berechtigt ist, und das wollen wir auch auf keinen Fall entmutigen im Sinne von, ja, wenn du eine Ursache finden kannst und vor allem dann idealerweise Möglichkeiten, die zu verbessern, super, dann tu, was du kannst. Ja, und mach dir nicht noch einen weiteren zusätzlichen Stress damit. Ja, und schon gar nicht irgendwie eine weitere leidvolle Identität von du wärst jetzt deshalb irgendwas und womöglich noch irgendwie spirituell unzulänglich, oder? Ja, weil du das nicht hinkriegst, deine Schilddrüse zum perfekt funktionieren zu bringen. Ja. Also wir wünschen dir von Herzen, dass du da gute Lösungsmöglichkeiten findest. Und ich persönlich bin tatsächlich da sehr unterwegs, auch in dem Feld zu forschen, so okay, in diesem im Wilber-Modell, im zweiten Quadranten in dem Fall, ja, so was passiert da wirklich auch auf einer körperlichen Ebene, auf einer biochemischen Ebene, auf einer Ebene, wo dann wiederum das Nervensystem mit dem Endokrinsystem zusammenarbeitet und andersrum. Ja, das ist sehr spannend und das sind hochkomplexe Vorgehen. Und
ja, und Ernährung und solche, ja. Hängt ja alles zusammen, ne? Sorry? Ich wollte nur die Ernährung ergänzen, sozusagen auch. Ne?
Ja, man kann eine Wissenschaft draus machen, das stimmt.
Ja.
Ja. Genau.
Ja, und da greifen sogar viele Wissenschaften ineinander. Und dann ist es noch schwer zu finden, in welcher Wissenschaft willst du überhaupt weiterforschen nach deiner
Aussage. Und ist überhaupt Energie da, um zu forschen?
Ja, auch das noch. Ja. Ja.
Und das ist vermutlich eine Herausforderung, aber wie beide Ebenen in dir auch mit abzuholen, die vielleicht noch weiter forschen will und vielleicht auch was findet, was noch eine Linderung bringt oder eine Besserung, das ist da durchaus möglich. Gibt ja auch in der Wissenschaft dann auch immer wieder mal neue Erkenntnisse. Also. Und dann in den Momenten, ja, oder das vielleicht aus einer Haltung von einer spirituellen Gelassenheit auch zu tun, ja. So engagiert zu sein, da eventuell Veränderungen reinzubringen. Aber eben, wenn du merkst, der Veränderungsdruck ist eigentlich leidvoll, dann wieder zu einer Akzeptanz zu finden und irgendwie eine Haltung von, okay, wenn das Energielevel, der Energielevel so niedrig ist und du damit in Frieden sein kannst, dann muss das kein Leiden sein. Ja? Klar, gibt es Anteile.
Es ist wie mit der Spiritualität. Man kann sich nicht zwingen, sich darauf jetzt hundertprozentig zu fokussieren. Manchmal kommt es und dann ist man richtig da drin, ne? Und manchmal tritt es in den Hintergrund. Also wo die Aufmerksamkeit hingeht, ist eben auch nicht wirklich beeinflussbar.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also was wie kommt? Sehr man sich mit einem Thema beschäftigt. Also bin ich jetzt den ganzen Tag heilig, würde ich gerne, kann ich aber nicht, weil ich eben auch nicht beeinflussen kann, wo meine Aufmerksamkeit dann landet, ne, für eine Zeit.
Ja.
Wenn ich dich nicht verstehe, sagst du gerade, du würdest dir wünschen, einerseits, du könntest den ganzen Tag losgelöst sein von diesem Problem und sagen, macht ja nichts, dann hat mein Körper halt diese Einschränkungen und ich bin trotzdem in Gelassenheit, aber dann zieht manchmal eben doch was wieder deine Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel so eine körperliche Einschränkung oder sonstiges leidvolles Geschehen. Und das entzieht sich manchmal unserer willentlichen Steuerung, ja. Genau. Das ist wie, oh, ich wünschte, ich könnte mal gelassen sein und zack, kriegt mich wieder irgendwas Leidvolles und hat mich voll in seinem Bann. Ja, und dann schauen wir, wie wir damit bestmöglich umgehen können.
Und es kann sein, dass es da auch eine Integration braucht von diesen, sag ich mal, wie wir das manchmal nennen, menschlichen Schattenanteilen. Da gibt es manchmal vielleicht eine Verzweiflung, ja, dass so ein Teil von dir sich das so wünscht, gesünder zu sein, mehr Energie zu haben und ein anderer Teil das aber nicht schafft, das hinzukriegen und dass sich das so also auch verzweifelt anfühlt, oder eine Enttäuschung, ne? So. Ja. Aber auch das kann mit eingeladen werden, ja, dann auch statt weiter zu suchen oder dich zu verurteilen, einfach dir zu erlauben, okay, da ist eine Traurigkeit, eine Enttäuschung und eine Verzweiflung, dass dein Körper gerade nicht so funktioniert, wie ein anderer Teil dir es will. Und darf das auch mit Raum haben, ja. So.
Und schon ist es wieder liebevoller und friedlicher, stimmt's? In dem Moment, wo das auch mit Raum haben darf, kann sich das besser integrieren.
Sage ich erstmal Dankeschön.
Ja, danke auch.
So, ich wollte noch mal eine Frage stellen, und zwar, wie sollte man eurer Meinung nach umgehen mit Ängsten, mit der eigenen Spiritualität in der Familie oder auch in bestimmten Freundeskreisen offen zu sein, dass da immer noch so, ja, Ängste sind? Man kann dann so auch sagen, okay, ich gebe dem ein Okay, aber ja, was würdet ihr dazu sagen?
Das ist in vielerlei Hinsicht so verständlich. Gerade da wir ja wahrscheinlich, ohne darauf jetzt hier in diesem Rahmen weiter drauf eingehen zu wollen, so persönlich konkretisiert, aber ein bisschen wissen wir ja von deinem Hintergrund und von deiner Geschichte. Und ich würde sagen, ja, na klar, je mehr wir da die Erfahrung gemacht haben, dass sich das gefährlich anfühlt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich das gefährlich anfühlt. Ja, und je weniger wir die Erfahrung gemacht haben, dass es sicher ist und dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind und dass wir akzeptiert werden, auch mit vielleicht abweichenden Haltungen, Meinungen, Erlebensweisen, umso leichter ist es, damit offen zu sein. Ja, logischerweise, oder? Das brauche ich nicht weiter zu erklären. Ha? Und klar kann es einerseits ein umso befreienderes Wagnis sein, ja, zu sagen so, okay. Und weißt du, auf eine Weise dann wiederum, hey, was hast du zu verlieren? Ja, im Sinne
außer von... Außer deine Familie.
Ja, eben, aber wenn da bei der Familie eh nichts mehr zu verlieren ist, meine ich. Weißt du? Und... Ja, und es fühlt sich furchterregend an, bis hin zu Ketzerangst, die uns allen noch in den Knochen steckt, würde ich mal behaupten. Ja, wenn wir von transgenerationalem Trauma sprechen, ja, irgendwo werden wir es alle finden, wenn wir nur weit genug zurückgehen, bis hin zu, es passiert heutzutage noch, ja, in unserer Welt, dass Menschen nicht frei sind, einfach zu glauben, was sie glauben, zu leben, was sie leben, zu sagen, was für sie stimmig ist. Und das fühlt sich immer noch an wie ein Wagnis. Ja, es fühlt sich immer noch an und manchmal ist es sogar gefährlich. Und je nachdem, weißt du, manchmal kann sich's lohnen. Manchmal kann es echt ein Befreiungsverschlag sein, der es wert ist, zu sagen so, wow, es macht total Angst und ich will es drauf ankommen lassen und ich will das wagen, um rauszufinden, was wirklich passiert und diese Freiheit zu riskieren, selbst wenn sie mich dann rausschmeißen oder vielleicht passiert es noch nicht mal, wäre auch eine korrigierende Erfahrung, ja, die was zurechtdrücken könnte. Und manchmal musst du es auch nicht, weißt du, je nachdem. Oder manchmal braucht es einfach wie noch ein paar behutsamere, vorbereitendere Schritte drumherum, ja, die das leichter und akzeptabler machen. So dass es nicht mehr so ein Hauruck sein muss. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke schon, dass ich eher so ein Typ bin, gerade weil ich dazu neige, mich eher so zurückzuziehen, dass es mir immer meistens gut tut, wenn ich einen Schritt nach außen wage. Mhm. Und dass ich das als, aber eben wie gesagt, das also dieses Geheimhalten ist halt immer noch sehr stark da. Und also, aber trotzdem, wenn ich mir bewusst werde, dass es also aus Erfahrung auch schon, dass das Rausgehen mit irgendetwas der Klarheit dient und der, ja, und den zu mir, bei mir ankommen und der Kraft, dann ist das der richtige Weg. Also nicht irgendwas forcieren, das meine ich damit nicht. Ja, ich habe das, glaube ich, irgendwie schon selber jetzt rausgefunden mit meinen Formulierungen. Das
ja,
das schöne macht Differenzierung, oder? Das macht es sehr klar.
Hm? Ja. Und vielleicht so als kleinen Hinweis nur in dieselbe Richtung. Vielleicht willst du es sogar mal so für dich selber körperlich ausprobieren in solchen Momenten und vielleicht nur mit so Mikrobewegungen, ja. Wenn die eine Tendenz ist, oder vielleicht wenn da so ein Impuls, ich sage das jetzt mal so, wie ich es mir vielleicht ein bisschen vorstelle, da ist so ein Impuls, du möchtest eigentlich gerne was sagen oder zeigen wir deine Spiritualität und dann gibt es einmal so ein bisschen diese Bewegung, nee, lieber zurückhalten, so Gottes Willen, da könnte was Gefährliches passieren oder so. Ja, und einfach das zu bemerken, okay, und das ist ja auch eine Art von Schutz, den du dir selbst da gibst, sozusagen im Rückzug, und das einfach wertfrei zu bemerken und dann vielleicht so diese andere Bewegung, die du auch so eben so ein bisschen angedeutet hast, wie, wenn ich nur ein bisschen mich öffnen würde und es vielleicht etwas zeigen würde oder vielleicht ein Stückchen nach vorne gehe in den Kontakt, sage, ich sehe das gerade so und so oder das ist mein Leben, ne? So diese beiden Bewegungen, meine ich, ja, so wie,
Und so. Vielleicht gibt es sogar noch was Drittes im Sinne oder noch was ganz anderes im Sinne von, vielleicht gibt es ein Zurückhalten und dich verstecken damit, vielleicht gibt es so ein dann Rausgehen damit und vielleicht gibt es auch irgendwie was dazwischen, so ein einfach bei dir sein und damit offen sein. Weißt du, was ich meine? So, und dann mal gucken, wie sich das zeigt. Dann braucht es, und du kennst das ja, dieses Grundschema von den drei Bewegungen, ja, dann braucht es in dem Sinne in keine dieser Bewegungen zu gehen, weder in Rückzug und dich verstecken oder entziehen, noch in dagegen angehen oder das irgendwie forcieren, sagtest du, glaube ich, ne? Noch in dahin gehen und irgendwas brauchen oder erreichen wollen, sondern dann kannst du bei dir sein, mit dem da sein, was für dich stimmt und dich damit zeigen. Und dann werden von sich aus die kommen und die gehen und das klärt sich. Und das könnte die gute Nachricht sein.
Danke. Ich glaube, ich weiß schon so, worum es hier geht. Ja.
Ja. Ja. Das ist ein Wagnis. Also ich kann mich erinnern, ich habe lange Zeit, ja, ich habe meinen längeren Gangaji irgendwie in meinem Zimmer dann oder in meinem, wo ich dann gewohnt habe, jeweils irgendwie 4 oder 5 Fotos da gehabt. Und dann kam meine Mutter und sagt, ja, ich habe kein Foto von meiner Mutter, ja. Von meiner Lehrerin habe ich 4, 5. Das war auch irgendwie, das sagt die und so weiter, ja. Also was ich auch sagen will, ist, dazu gehört vielleicht auch einfach die Akzeptanz, dass so eine Aufgeregtheit oder so eine Angst, ruhig da, die gehört mit dazu, ja. Die brauchst du nicht vermeiden. Die, würde ich sagen, ist in diesen Bewegungen auch, die darf auch mit sein. Es ist aufregend manchmal, wirklich authentisch sich zu zeigen, so. Wie gesagt, es gibt so eine Ketzerangst, ja, so wie, wenn ich wirklich zu dem stehe, was ich will, dann kommen sie und bringen mich um. Das ist nicht selten so gewesen, ja, so. Deshalb ist es auch, was ich sagen will, ist einfach, lad ruhig die Angst auch mit ein. Also die muss nicht weg sein. Ja? Du kannst es so vielleicht als Energie sehen.
Rauszufallen. Es gibt eine, und vielleicht ist die Ketzerangst eine Version oder eine Variation davon, aber es gibt eine Angst, aus unserer Familie rauszufallen.
Genau, das stimmt. Ja.
Die ist auch unserem menschlichen Körper innewohnend, angeboren. Die gehört dazu, ja, dass wir als menschliches Wesen irgendwie darauf angewiesen sind, in unserer Familie dazuzugehören und dass sich das lebensbedrohlich anfühlt. Wenn das in Frage gestellt wird, von wem auch immer. Innen oder außen. Und manchmal lohnt es sich, einfach auch damit hier zu bleiben, zu schauen, okay, was stimmt hier wirklich? Wenn ich nichts damit mache.
Okay.
Da wollte ich noch mal was teilen oder auch zu fragen. Also ich habe das Gefühl bei mir, dass dieses Einheitserleben aufhört mit dem Gefühl, nicht richtig zu sein. Dann ist das weg so. Und ist das denn der Schlüssel, dass man sich richtig fühlt? Und ja, für mich fühlt sich so an. Und dann ist das irgendwie okay.
Aber das ist dann ein begrenztes Einssein, oder? Wenn Falschsein ausgeschlossen bleiben muss.
Ja, aber dann ist wieder so ein Ich-Gefühl, was denkt, oh nee, ich bin nicht richtig.
Und dann, ich habe das nicht ganz verstanden, da kommt das Ich-Gefühl, oder ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine Mischung aus Gedanken. Ne? Der Gedanke ist da, ich bin nicht richtig und vermutlich auch ein Gefühl. Und wie geht das dann weiter? Hatte ich das richtig gehört, dass es da auch so eine Art Akzeptanz dafür gibt und dann verschwindet das oder was hattest du gerade gesagt?
Das verschwindet, weiß ich nicht, aber mir fällt immer wieder auf, dass ich mich, also wenn so ein Trennungserleben ist, dass das Gefühl ist, ich bin nicht richtig. Dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Und wenn das weg ist, dann ist es wieder.
Ah, dann ist es
wieder. Ja. Oder kann man sich auch mit diesem Ich fühle mich nicht richtig ungetrennt fühlen?
Naja, du lädst es ja in dem Sinne jetzt erstmal auch hier ein. Du bringst jetzt den Gedanken und den können wir wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger nachvollziehen, dass so ein Gedanke in uns auftauchen kann. Ich bin nicht richtig. Ja?
Das ist aber auch ein Gefühl mit.
Genau, was würdest du sagen? Was ist, wenn du sagst, wenn du mal nachspürst, was ist das Gefühl eher? Weil, ja, wie fühlt sich das, was ist eher das Gefühl, die emotionale Komponente davon?
Unterschiedlich. Traurigkeit, Wut.
Manchmal Wut, ja. Aha. Ja, das ist doch schon mal gut, dass du dir dessen bewusst bist und auch vielleicht.
Ne, mehr Traurigkeit merke ich gerade.
Was denn nochmal bitte?
Mehr Traurigkeit als
Wut. Ja, das ist, würde ich sagen, oft bei diesem Gefühl, ich bin nicht wichtig, Traurigkeit, so dieser Geschmack kann auch dabei sein. Ne? Und dann könntest du aber neugierig sein, wie ist das, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Ja, wo ist die Energie dieser Traurigkeit? Und oft ist es ja so, dass wir auch Traurigkeit dann nicht haben wollen, ja, und sagen, okay, am liebsten würde ich es gleich loswerden, ja. Wenn das funktionieren würde, wäre gut, ja. Aber vielleicht kennst du auch schon Momente, wo du einfach Traurigkeit einfach erstmal so wie zulassen kannst und sanft damit sein kannst? Frage?
Ja. Dann geht es wieder weg, das stimmt, aber es wiederholt sich.
Ja, manche Muster müssen in einer ähnlichen Weise öfter durchfühlt werden, ja.
Was, wenn sich immer das auch mit wiederholen kann, dass es da sein darf und sich lösen kann in die Ganzheit?
Ach so, ja.
Das ist eine schöne Wiederholung, oder? Dass du diese Lösungserfahrung immer wieder erleben kannst.
Ja, mir geht das aber nicht schnell genug. Ja. Weil ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich so zurückdenke, dass damit die Trennung angefangen hat. Also als ganz kleines Kind habe ich das Gefühl, war das noch so eins. Und dann kam dieses so von außen, du bist nicht richtig oder irgendwie so. Mhm. Und damit hat das angefangen, dass es nicht mehr alles lebendig und schön war. Mhm. So irgendwie, sondern eingeschränkt.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja, wollte ich nur.
Ja, aber ich meine, das ist auch nochmal, da ist sicherlich was Wahres dran. Da ist oft so diese Fixierung, wie wir das nennen, dass die sich irgendwann kristallisiert sozusagen, ja. Und dein Organismus, was schätzt du, wie lange hat er das wiederholt, dieses ich bin nicht richtig? Wie oft wurde der Gedanke gedacht, ja?
Na, bis jetzt, ja.
Bis jetzt, ja, und wahrscheinlich ziemlich oft, oder?
Ja, klar. Ja.
Das heißt, auf der relativen Ebene fressen sich solche Muster in unser Gehirn ein, ja, sage ich jetzt mal so.
Und dann können wir denen nicht übel nehmen, dass sie Wiederholungen brauchen, um sich wieder zu lösen.
Ja, während du vielleicht auf einer anderen Ebene schon weißt, das ist vollkommener Quatsch, ja, da ist ja dieses wirklich Richtige, dieser Wert, der einfach immer da ist, das kennst du auch schon, dass sich das Muster legen kann, ja. Aber natürlich hat das einen gewissen Gewohnheitsvorsprung, ja. Das wurde so oft wiederholt, sodass jetzt, wenn es jetzt nochmal kommt, geht es vielleicht erstmal, ja, hat es sozusagen, ja, fährt es dieselbe Rille nochmal, ja. Und dass sich diese Rillen dann aber auch anders bilden, dass dann vielleicht du in einem Moment sagen könntest, ach, das ist der, ich bin nicht richtig, da will so die Platte oder die Nadel in die Rille fallen, ja. Und du merkst, ah, es hebt sich an und es geht in eine andere Richtung, vielleicht in gar nichts oder es gibt eine andere Richtung wie, es ist okay, wenn ich traurig bin gerade und dass ich mich nicht richtig fühle. Ja, das darf sein und ich darf mir das erstmal erlauben. Das ist möglich und ich höre das so auch schon irgendwie bei dir raus, dass das gar nicht so ein festes Muster ist, denn sonst würdest du ja total jetzt hier in Tränen ausbrechen, ja? Oder so drin sein, dass du da gar nicht scheinbar rauskommst. Aber ich meine, es braucht manchmal wirklich auch Zeit, dass sich dann diese anderen Bahnen sozusagen wirklich auch etablieren.
Ja, danke. Ich glaube, auch indem ich das jetzt sage, das ist auch gut.
Ja. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass dieser Gedanke auftaucht. Und das ist ein ganz fundamentaler Ego-Gedanke, ja, unseres Egos, das leidet, ich bin nicht richtig. Ja.
Und es ist auf eine Weise eine Art, eine Identität zu bilden, ja, und das ist ja genau, was du sagst. Das ist eigentlich, und auch da wieder können wir es so rum und so rum betrachten, ja. Wir könnten sagen, aha, weil dieser Gedanke und dieses Gefühl da sind, fühlst du dich getrennt, oder die Art und Weise, wie du dich getrennt fühlst, ist, dich mit diesem Gefühl und diesem Gedanken zu identifizieren. Mhm. Ja, das ist wie dein Einstieg in die Fixierung, dein Ausstieg aus dem einfach nur Sein, ist undifferenzierter Teil des Ganzen oder nicht mal so getrennt, ja. Und dann ist es wie, ah, das Gefühl ist da, der Gedanke ist da, das muss ich sein. Mhm. Was, wenn nicht? Was, wenn dieser Gedanke und dieses Gefühl auftauchen könnten und die würden jemand anders gehören? So, das wäre gar nicht deins.
Ja. Hört sich erstmal gut an.
Ja, ein kleiner Trick, sag ich mal, vielleicht, wenn du es ausprobieren magst, jetzt oder eben später, wenn du von dir zum Beispiel in dem Moment in der dritten Person sprechen würdest. Ja?
Ah, weil, die arme Yvonne, jetzt hat sie wieder diesen Gedanken und dieses Gefühl.
Normalerweise formulieren wir das, ich bin nicht richtig, und das ist der Eingangsweg zur Identifikation, ja. Ich bin, ja. Wenn du ein bisschen Abstand nehmen könntest und sagen, ach Mensch, ja, die Yvonne, oder vielleicht noch sowas wie so ein mitfühlendes, die arme Yvonne, die denkt jetzt, dass sie nicht richtig ist. Ein bisschen Lächeln tust du, wenn du das vorstellst, dass du, ja. Und das soll nicht irgendwie das banalisieren. Ja. Das tut weh, sich so zu erleben, ja. Aber das kann dir einen Abstand verschaffen und sagen, ach ja, die arme Yvonne, die leidet jetzt wieder unter dem Gedanken, dass sie nicht richtig ist.
Und es kann sogar ein bisschen was Mitfühlendes leichter zugänglich machen. Ja? Wir sind, die meisten von uns zumindest, wahrscheinlich nicht ganz durchgängig alle, aber die meisten von uns sind eher dazu geneigt, wir neigen eher und kippen eher in die Richtung, bei uns selbst, das, was wir für uns selbst halten, abzulehnen und damit ungnädiger zu sein. Ja? Und es ist für die meisten von uns leichter, mit anderen mitfühlender zu sein und großzügiger und verständnisvoller. Ja, so allein dafür kann das ein hilfreicher kleiner Trick sein, zu sagen, ach, guck mal, Yvonne hat wieder dieses Gefühl. Ist das vielleicht sogar verständlich?
Und es hat sich in deiner Kindheit gebildet, ja? Ich meine, wir könnten jetzt ein kleines bisschen innere Kindarbeit machen und du könntest dir dich selbst vorstellen als die kleine Yvonne, da, wo sich's vielleicht kristallisiert hat. Ja?
Dann erst recht, ja, wenn du auf diese kleine Yvonne schaust, mit dem Kind ist es mit Sicherheit leichter, Mitgefühl zu haben, oder?
Ja.
Ach, guck mal, die kann echt nun mal nichts dafür, ja. Die hätte sich das nicht freiwillig ausgesucht. Die hat das nicht gemacht. Ja. Mit der kannst du leicht Mitgefühl haben und Verständnis, ha? Und gleichzeitig sehen, dass es nicht stimmt. Weißt du? Das ist auch sinnvoll auseinanderzuhalten, ja. Das wollen wir nicht verwechseln im Sinne von Mitgefühl und Verständnis haben, heißt noch lange nicht, und deshalb stimmt das. Und wir machen das so weiter. Ja? Verstehst du, was ich meine? Dass das eine wichtige Unterscheidung ist. Zu sagen, du kannst vollstes Mitgefühl und Verständnis haben und gleichzeitig sehen, und das stimmt nicht. Und es braucht nicht fortgesetzt zu werden.
Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass das Richtigsein ist nicht mehr persönlich.
Aber das ist interessant. Machst du da noch eine Unterscheidung, dass du sagst, das Richtigsein ist nicht mehr persönlich, aber das Falschsein? Das wäre nicht fair.
Ja, das stimmt, aber es fühlt sich so an.
Ja, aber das ist fair. Kannst du das nachvollziehen? Ich finde, das sollten wir korrigieren. Also wenn, dann spielen wir mit gleichem Vorzeichen,
ja,
oder?
Das stimmt natürlich auch, ja. Das
ja.
stimmt
natürlich. Ja, wie wäre es, wenn es beides nicht persönlich wäre, ja?
Das ist auch richtig, ja.
Das ist auch richtig, stimmt.
Okay,
ja.
Danke.
Ja.
Ja.
Aber es ist wunderbar, den Geschmack zu haben, dass das Richtigsein tatsächlich etwas nicht Persönliches ist. Es ist ein tiefer Geschmack von einem bedingungslosen Wert, ja. Wunderbar, dass du diese Ahnung und dieses Wissen, dieses Gespür hast, ne? Und das andere, auf eine Art ist es auch alles unpersönlich. Leider haben deine Eltern oder deine Bezugspersonen irgendwie, waren in dem Sinne nicht erwacht und haben irgendwie auf eine Art was vermittelt, wie du bist nicht richtig. Aber auch das ist unschuldig, unpersönlich. Das haben sie mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht, oder, sondern irgendwie, diese Verdeckung findet einfach statt. Traurig. Und trotzdem kannst du dich mittlerweile da rausziehen und daraus befreien. Und manchmal können wir sogar dann mal richtig in die Gegenidentifikation gehen. Wie wäre es, einfach mal zu denken und zu fühlen, ich bin richtig. Ja? Aus einer Mischung aus unpersönlich, und wenn sich das Unpersönliche in deinem Organismus mal durchaus spiegeln darf und sagen, ich bin richtig. Auch dieser Körper ist richtig, wie er ist. Auch meine Gefühle, egal wie sie gerade sind, auch richtig. Gerade so, wie es sich zeigt, alles richtig. Dürfen wir auch ruhig mal da voll reingehen. Und es vielleicht mehr war als ich bin nicht richtig. Und dann können wir wieder merken, oh ja, eigentlich brauchst du nicht mehr die Person. Die Person ist so, wie sie ist. Ne? Und das Richtigste auf eine Art ist eigentlich dieses Unpersönliche, ne? Was gar nicht werten braucht.
Ja, danke. Vielleicht möchte noch jemand anders was fragen.
Ja, danke für die Frage. Und spannend, vielleicht mal als kleine Anregung, wir geben halt so mal Anregungen, um solche Muster wie zum Beispiel diesen Gedanken, ich bin nicht richtig, ja, weil es braucht eben, weil sie so einen Gewohnheitsvorsprung haben, ist es manchmal gut, mehrere Rückgänge sozusagen oder Entknotungen auch zu schaffen. Es ist ganz spannend, eigentlich, wenn du ganz wach bist und du merkst, jetzt kommt der Gedanke, ich bin, in diesem Fall ein leidvoller Gedanke, ich bin nicht richtig, ja, wirklich auch das Ich Bin sogar zu nutzen. Weil das ist am Anfang all dieser Identifikation. Ne? Wie wäre es zurückzukommen zu dass diese weitere Bewertung, alles, was hinter dem Ich Bin-Gedanken noch gesagt wird, mal wegzulassen und zurück zu ah ja, wer, was, Ich Bin? Ja? Für viele ist das ein Zugang wie in, nicht Ich Bin als Person, sondern na, auch die Advaita-Fans Nisargadatta, ja, der hat ja dieses Ich Bin als Name für das Namenlose, ja. Das steht auch ganz dick auf seinen drei Büchern drauf oder so. Ich Bin. Ja? Das ist auch immer wieder eine Art, wie wir zurückkommen können. Den Gedanken nicht weiter zu verfolgen, sondern erstmal zu, aha, ich bin nicht richtig. Ja? Was ist da am Anfang? Ich bin. Ah ja, ich bin. Und wie dahin zurückzusinken und dann sogar verschwindet dieses Ich Bin dann auch als Benennung und du kommst wieder zu dem zurück, was du wirklich bist. Da kann man immer auch neugierig sein, wenn man den eigenen Geist erwischt dabei bei diesen Ich Bin-Gedanken, wenn sie Leid erzeugen.
Ja, im Chat wird geschrieben, das war sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke auch für die Chat-Nachrichten. Und
schön, Padma, dass du dabei geblieben bist, obwohl du sicherlich übermüdet bist.
Das steht im Chat oder ist das?
Nee, das war jetzt von mir.
Das war dir. Ja, ja, schön. Ja, schön, in Kontakt mit euch zu sein und selbst ja, auch über die YouTube-Kanäle auch. Ja, wir können ja schauen, ob das vielleicht auch ein Format ist, was wir ab und zu mal so anbieten wollen. Ne? Und sendet uns gerne Rückmeldungen. Und ihr wisst ja auch sonst über unsere, vermutlich die meisten, über unsere sonstigen Angebote. Wir machen fast alle unsere Seminare als Hybridseminare. Also man kann in Hamburg vor Ort dabei sein, aber auch immer online gleichzeitig. Ne? Dann haben wir einen großen Bildschirm im Raum stehen und eine schwenkbare Kamera, so dass man die Leute im Raum auch gut sehen und spüren kann. Also auch herzlich willkommen dazu. Ja. Und dann gibt's kurz noch vielleicht, nicht als Werbung, aber das, was wir anbieten halt, es gibt offenen Satsang, wo das so ein bisschen so mehr unverbindlich ist und Fragen gestellt werden können. Und unsere Erfahrung ist aber auch, dass es ganz gut ist, sich manchmal für eine gewisse Zeit lang auf eine kontinuierliche Gruppe einzulassen, wo dann ein bisschen ein vertrauterer Rahmen ist, wo man sich kennt. Und dafür sind unsere Halbjahresgruppen ganz gut. Das ist dann einmal ein Treffen im Monat in einer Gruppe, die sozusagen kontinuierlich sich trifft. Das schafft manchmal noch ein bisschen vertrauteren Rahmen und mehr Zeit auch. So. Und dann gibt's noch viele andere Angebote auf unserer Website, Supervisionsgruppen für Menschen, die das so, diese Spiritualität und professionell auch irgendwie arbeiten. So, könnt ihr ja gerne auf der Website schauen. Immer wieder ein Geschenk für uns. Jede Begegnung ist ein Geschenk. Auch wenn nicht gesprochen wird, es ist ein Geschenk. So gut, dass wir uns aus dieser Sehnsucht und Erfüllung von nach und von Wahrheit wirklich begegnen können und uns sehen können und hören können. Ich würde sagen, wir sind vielleicht noch 2-3 Minuten noch. Es ist schon halb 10 sogar noch. Dann können wir auch so. Oder vielleicht, wer mag, kann einfach noch 2-3 Minuten mit uns in Stille sitzen oder schon aus dem Meeting rausgehen. Würde ich mal vorschlagen. Ne? Außer es gibt jetzt noch eine ganz dringende Frage oder irgendwie chatmäßig oder sonst können wir dann, glaube ich, zum Ende kommen.
Danke fürs Satsang.
Ja, danke. Danke fürs Satsang. Fürs Satsang, ja. Ja, und danke, Devasetu, das, und also Corinna und Yvonne natürlich auch, dass ihr diesen Raum zur Verfügung stellt und das mit unterstützt durch eure Tatkraft. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut so. Ja. Beiden das jetzt.
Danke.
Shanti. Danke fürs Herz sein.